Deutschlandfunk Nova war Update.
Heute ist der 8. November 2023 und das sind die Themen in diesem Podcast. Wir schauen in den Nahen Osten auf den Krieg zwischen Hamas und Israel. Ihr habt vielleicht mitbekommen, die israelische Armee hat die Bewohnerinnen und Bewohner des Gazastreifens aufgefordert, in den Süden zu ziehen. Und jetzt sitzen sie da und kommen nicht weg. Das berichtet unser Korrespondent.
Ja, der Gazastreifen ist für die meisten Palästinenser weiterhin strikt abgeschlossen. Israel hat einen Grenzübergang, der ist geschlossen. Der ägyptische Grenzübergang ist zum Teil offen für Ausländer, für Palästinenser mit einem Doppelpass. Aber für die meisten Menschen gibt es keinen Raus aus dem Gazastreifen.
Außerdem schauen wir auf die AfD. Die wird in Sachsen-Anhalt jetzt als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Wie die Partei reagiert hat auf diese Einstufung, hört ihr gleich hier. Außerdem: Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Mitgliedsländern der Europäischen Union empfohlen, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen. Wie die Nachricht in der Ukraine aufgenommen wurde, hat uns unsere Korrespondentin erzählt.
Also ich finde so eine Mischung aus Freude tatsächlich auch und aber auch nüchternem Ärmel hochkrempeln. Viele, viele Menschen haben wahrscheinlich heute wieder ganz andere Sorgen. Eben die Mühen des Alltags, des Kriegsalltags, die stehen ganz klar im Vordergrund.
Freude also einerseits in der Ukraine. Aber was würde so ein EU-Beitritt der Ukraine für die Europäische Union bedeuten? Hintergrundinfos gleich hier. Und dann schauen wir noch auf ein neues Projekt von Toni Kroos. Der ist nicht nur Fußballer und Podcaster, der will jetzt auch eine eigene Fußballliga gründen. Und zwar zusammen mit einem Twitch-Streamer. Was das soll, hört ihr gleich hier. Mein Name ist Till Hase. Macht gut.
Deutschlandfunk Nova.
Wir schauen in den Nahen Osten auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas. Da ist heute unter anderem die Nachricht gekommen, dass die Situation in den Krankenhäusern im Gazastreifen immer dramatischer wird. Wir wollen darüber sprechen zusammen mit Björn Dahlke, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Björn, einem großen Krankenhaus im Gazastreifen soll heute noch der letzte Treibstoff für Notstromaggregate ausgehen. Was weiß man darüber und was bedeutet das für Patientinnen und Patienten, sollte es so sein?
Ja, da ist viel Improvisationsgeschick gefragt. Das haben wir eigentlich den ganzen letzten Tage auch schon immer im Gazastreifen erlebt. Diese Warnungen von Hilfsorganisationen, von den Ärzten dort kamen immer wieder. Uns geht der Treibstoff für die Stromgeneratoren aus. Dann versucht man sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, dass man also nur noch für ein paar Stunden dann Strom hat. In der Zeit kann man dann vielleicht auch operieren. In der Zeit kann man dann noch Sauerstoff herstellen. In der Zeit kann man noch Röntgen, alles das, was Strom braucht. Aber das medizinische Versorgungsangebot, sage ich mal, wird dann natürlich drastisch runtergeschraubt und das kann lebensbedrohlich sein, wenn dann plötzlich auf der Intensivstation kein Strom mehr da ist. Das Problem ist, dass kein Treibstoff in den Gazastreifen reinkommt. Israel will das ja nicht, weil sie befürchten, dass der Treibstoff auch in die Hände der Hamas gelangt. Und die Armee hat auch abgehörte Telefonate in den vergangenen Tagen präsentiert, wonach die Hamas auch den Treibstoff aus den Krankenhäusern abholen würde und diese humanitäre Krise damit noch verschärft.
Die UNO sagt, dass jetzt nochmal tausende Menschen vom Norden in den Süden des Gazastreifens geflüchtet sind. Wie genau läuft das gerade ab? Wenn ich es richtig verstanden habe, hat Israel das Land doch sozusagen schon geteilt mit Truppenbewegungen, oder nicht?
Die Armee hat aber einen Fluchtkorridor heute beschrieben, wie auch in den vergangenen Tagen, auf den sich die Menschen in Sicherheit bringen können. Eine große Schnellstraße, die vom Norden in den Süden führt. Und auf Videos ist zu sehen, dass da heute Mittag auch tausende Menschen unterwegs gewesen sind. Teilweise mit weißen Fahnen in der Hand oder mit erhobenen Händen, um zu zeigen, von uns geht keine Gefahr aus. Und dieses Angebot der israelischen Armee oder diese Aufforderung, muss man wohl besser sagen, sind so viele Leute nachgekommen, dass die Armee noch mal eine Stunde drangehängt hat für diesen sicheren Fluchtkorridor. Also mehr und mehr Menschen scheinen jetzt auch dieser Aufforderung nachzukommen, in den Süden auch zu gehen.
So, und jetzt sind die da im Süden des Gazastreifens und kommen da aber auch nicht weg, weil Ägypten die Grenze nicht aufmacht. Oder wie ist die Situation von denen da jetzt?
Ja, der Gazastreifen ist für die meisten Palästinenser weiterhin strikt abgeschlossen. Israel hat einen Grenzübergang, der ist geschlossen. Der ägyptische Grenzübergang ist zum Teil offen für Ausländer, für Palästinenser mit einem Doppelpass. Aber für die meisten Menschen gibt es keinen Raus aus dem Gazastreifen. Und wir haben immer wieder darüber gesprochen, wie schlecht es den Menschen dort geht. Nach wie vor, ja, seit 28 Tagen ist da kein Strom mehr. Man steht 4 bis 6 Stunden momentan für ein Brot an. Es gibt kein sauberes Wasser oder wenig sauberes Wasser. Also die Leitungen in den Gazastreifen funktionieren zwar, aber die Wasserpumpen haben keinen Strom und damit kommt das saubere Wasser auch nicht da an, wo es gebraucht wird. Also es sind nach wie vor sehr schwierige Umstände für die Menschen überall im Gazastreifen und auch im Süden gibt es Angriffe der israelischen Armee. Also auch dort fühlen sich die Menschen nicht sicher.
Der Ministerpräsident Benjamin Netanyahu von Israel, der wird immer wieder aufgefordert, eine Waffenpause einzulegen. Er selbst sagt, eine Waffenpause wird es nur dann geben, wenn die Hamas zuerst die Geiseln freilässt. Gibt es eigentlich irgendwelche Hinweise darauf, dass die Hamas darauf eingehen könnte? Haben die da irgendwie mal drauf reagiert?
Es gibt immer mal wieder diese Andeutungen, auch von den Vermittlern in Katar, dass jetzt eine größere Freilassung von Geiseln bevorstünde. Also das hört man so alle paar Tage. Ich glaube es dann, wenn es soweit ist. Also das ist auch Teil einer psychologischen Kriegsführung der Hamas, dass sie damit spielt mit dem Schicksal dieser Geisel, auch mit den Ankündigungen. Das soll den Druck auf die israelische Regierung, auch auf die Gesellschaft hier einfach erhöhen, soll Unruhe schaffen. Und für die Familien der mehr als 240 verschleppten Menschen ist das natürlich eine Tortur, sich immer wieder Hoffnung zu machen, jetzt können sie vielleicht nach Hause kommen, dann passiert doch nichts. Also diese Verhandlungen laufen, das wissen wir, aber wie sie ausgehen, schwer zu sagen.
Die aktuelle Lage im Nahen Osten von unserem Korrespondenten in Tel Aviv, von Björn Dahlke. Danke fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist gerade einiges los rund um die Partei AfD. Einerseits hat sie sehr gute Umfragewerte. Bundesweit würden über 20% aktuell die AfD wählen. Andererseits ist die AfD ein Fall für das Bundesamt für Verfassungsschutz. Sie wird dort als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt. Aber einzelne Landesverbände des Verfassungsschutzes sehen die AfD in ihren Bundesländern auch als gesichert rechtsextremistisch an. Diese Einstufung, habt ihr sicher mitbekommen, gab es gestern auch für die AfD in Sachsen-Anhalt. Klaus Jansen aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie hat die Partei dort darauf reagiert?
Ja, die sagt, dass diese Einstufung nicht belegt sei. Das meint der AfD-Co-Fraktionsvorsitzende in Sachsen-Anhalt, Oliver Kirchner. Und er sagt auch, dass das Ganze parteipolitisch motiviert war. Also er traut dem Verfassungsschutz nicht über den Weg. Also anders als in anderen Bundesländern ist er in Sachsen-Anhalt keine Behörde, sondern eine Abteilung im CDU-geführten Innenministerium. Das ist schon so eine etwas besondere Situation. Kirchner glaubt, dass da keine neutralen Entscheidungen getroffen werden könnten.
Ich bleibe dabei. Für mich ist dieser Verfassungsschutz ähnlich wie die Stasi damals ein Verein, von dem ich mir überhaupt gar nichts vorwerfen lasse. Und diese Behauptungen laufen bei mir ins Leere.
Ja, und der AfD-Landeschef von Sachsen-Anhalt, der hat angekündigt, dass er die Entscheidung juristisch überprüfen lassen will. Da will die Partei nächste Woche genauer zu beraten, wie sie da vorgehen will. Also die AfD, die hatte nämlich schon mal geklagt und dann auch verloren, weil die Partei seit 2021 als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt wird in Sachsen-Anhalt. Und das wollte man stoppen. Das Magdeburger Verwaltungsgericht hat die Klage aber zurückgewiesen. Und jetzt gibt es halt also diese neue Einstufung als gesichert rechtsextremistisch.
So, und die gibt es nicht nur in Sachsen-Anhalt, die gibt es seit 2021 auch schon bei der AfD in Thüringen rund um den Landesparteichef da, Björn Höcke. Aber wie hat der Verfassungsschutz das jetzt in Sachsen-Anhalt begründet?
Ja, der Verfassungsschutz hat Aussagen von AfD-Funktions- und Mandatsträgern ausgewertet im Bundesland. Und da gab es der Auswertung zufolge zahlreiche muslimfeindliche, rassistische und auch antisemitische Aussagen, sagt Behördenleiter Jochen Hollmann.
Der Landesverband vertritt nicht nur weiterhin verfassungsfeindliche Positionen, die zur Einstufung als Verdachtsfall geführt haben, sondern hat sich vielmehr seit der Corona-Pandemie derart radikalisiert, dass eine systematische Beobachtung unter Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel gerechtfertigt ist.
Der Verfassungsschutz wirft der AfD da unter anderem vor, dass sie die parlamentarische Demokratie in ihrer jetzigen Form abschaffen will. In der Corona-Pandemie, da soll die Partei die Bundesrepublik auch mit totalitären Regimen gleichgesetzt haben. Ja, und Maßnahmen, die die Pandemie dann eingedämmt haben, die sollen sie dann mit der Judenverfolgung im Dritten Reich gleichgesetzt haben. Und dazu kommt auch noch, dass die AfD laut Verfassungsschutz danach strebt, Menschen wegen ihrer Herkunft oder Religion auszugrenzen. Das würde ganze soziale Gruppen entrechten, heißt es.
So, und was bedeutet das Ganze jetzt in der Praxis? Also welche Konsequenzen hat das jetzt für die AfD in Sachsen-Anhalt?
Die Partei wird da jetzt im Verfassungsschutzbericht auftauchen, sagt Behördenleiter Hollmann, aber auch noch mehr.
Konkret bedeutet dies, dass wir erstmals öffentlich über die AfD berichten können. Wir kommen damit unserem gesetzlich definierten Informationsauftrag als Frühwarnsystem der Demokratie nach. Und ganz wichtig ist, dass nun keiner mehr behaupten kann, er hätte es nicht gewusst, um was für eine Partei es sich handelt.
Der Verfassungsschutz darf die Partei jetzt auch umfangreicher überwachen, eben um genau beobachten zu können, welche Gefahren von der AfD ausgehen für die Demokratie, für den Rechtsstaat und für die Menschenwürde.
So, wir reden über die AfD in Sachsen-Anhalt und in Thüringen, gesichert rechtsextrem, aber nicht die AfD als Ganzes, also bundesweit.
Genau, richtig. Also da ist die Partei ja als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft. Aber die Partei versucht sich auch dagegen weiter zu wehren. In Baden-Württemberg ist sie heute damit gescheitert. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat einen Eilantrag zurückgewiesen. Der Landesverfassungsschutz darf die AfD in Baden-Württemberg also erstmal weiter beobachten. Im September hatte schon der Bayerische Verwaltungsgerichtshof so entschieden. Also auch da darf die Partei weiter beobachtet werden. Und nächstes Jahr geht es auch nochmal um die Einstufung der gesamten AfD bundesweit als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Für Ende Februar ist da eine Verhandlung angekündigt, wo das nochmal überprüft wird. Ja, aber bis jetzt hat sich die AfD aber vor Gericht da nicht durchsetzen können.
Der Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt hat die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Was das heißt und was es für Reaktionen auf diese Entscheidung gab, hat euch Klaus Janssen erzählt aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Danke dafür.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist ein bisschen wie so eine romantische Geschichte aus einem Roman. Ein Mann strandet mit seinem Segelboot an einem Strand und entscheidet sich dazu, einfach dort zu bleiben und an diesem Strand zu wohnen, sein Leben hinter sich zu lassen. Ist diese Woche so passiert auf Norderney, aber das Ganze ist offenbar nicht so romantisch, zumindest nicht für die Inselverwaltung. Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk Nova Team weiß mehr. Was genau ist da passiert?
Also es geht erstmal um einen 70 Jahre alten Deutschen, der offenbar am Montagvormittag da am Strand von Norderney gestrandet war. Das Segelboot des Mannes ist ziemlich im Eimer. Es gibt da auch Bilder zu, das sieht echt ganz schön fertig aus. Eine Polizeisprecherin sagte, dass das Boot einen defekten Motor, einen kaputten Anker und auch ein beschädigtes Ruder hat. Also das Ding bewegt sich davon alleine nicht mehr so schnell weg. Sehr zur Freude vieler TouristInnen. Offenbar besuchen da jetzt nämlich ganz viele Menschen das Boot am Strand. Und der Mann hat sich, wie du sagst, dazu entschieden, auf seinem Boot zu bleiben und erzählt da jetzt den Menschen, die ihn besuchen, wohl auch ein bisschen Schwank so aus seinem Leben. Die Inselverwaltung ist aber nicht so richtig im News darüber.
Weil die nicht wollen, dass da einfach ein Mensch sein Hausboot am Strand hinstellt und sein Lager aufschlägt sozusagen.
Genau, ist sicherlich ein Punkt davon. Offiziell argumentiert die Inselverwaltung aber noch ein bisschen anders und zwar mit der Sicherheit. Laut einer Sprecherin sei nämlich Sturmflutsaison und bei starker Flut kann das Schiff angespült werden und den Küstenschutz beschädigen. Und auch für den Mann selbst ist das natürlich gefährlich, kann ich mir vorstellen, wenn er da auf seinem Bötchen bleibt bei Flut. Man stehe also aber wohl mit dem Mann in Kontakt, wie man das Boot da vom Strand wegbekommen würde. Dieser Mann, der zeigt sich da aber offenbar nicht so richtig offen für Hilfsangebote und scheint es sich da gemütlich machen zu wollen. Auf Norderney sorgt das Ganze auf jeden Fall für Aufregung. Ich habe da vorhin mit einer Frau von der Stadt telefoniert und die hat gesagt, dass sie mit Anfragen aus ganz Deutschland gerade bombardiert werden zu dem Thema. Das kennt man auf der Insel so nicht.
Die deutschen Nordseeinseln erfreuen sich gerade großer Beliebtheit. Erst die Punks, die nicht weg wollten von Sylt und jetzt ein Mann, der sich am Strand von Norderney es richtig schön gemacht hat mit seinem Segelboot. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sollte da irgendwas passieren, sollte das Ruder repariert werden oder der Motor wieder fahrtüchtig sein. Justus Wolters wird es euch erzählen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein historischer Tag ist das heute, sagt Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission. Sie hat heute den Mitgliedsländern der Europäischen Union empfohlen, Beitrittsgespräche zu starten mit der Ukraine.
There is an enormous benefit. Both for those countries who access the European Union and the European Union itself. Basically, we all win.
Ja, eine klassische Win-Win-Situation, sagt von der Leyen. Die Länder, die beitreten, haben was davon und die EU selbst auch. Ich habe vor der Sendung gesprochen mit Gesine Dornblüt, unserer Osteuropa-Expertin und Korrespondentin, und wollte von ihr wissen, diese Beitrittsgespräche aufzunehmen und diese Win-Win-Situation, wie hat von der Leyen das heute begründet?
Na, sie sagt, dass beide Seiten profitieren von einem Beitritt der Ukraine. Einerseits die Ukrainer, weil das Land stabiler wird, mehr Wohlstand dank eines Zugangs zum EU-Binnenmarkt. Und andererseits aber auch die EU, weil nämlich neue Märkte dazukommen, weil der Markt größer wird und dadurch auch es mehr Wettbewerb innerhalb der EU gibt. Und dann aber auch eine größere EU natürlich größeres Gewicht hat insgesamt auf dem Weltmarkt.
Und ist es aber nicht so, dass man vor allem nicht nur einen neuen Markt gerade bekommt, sondern auch einen Krieg?
Naja, es ist ja ganz klar, das ist jetzt kein Freifahrtschein, sondern die Ukraine muss ganz klar ihre, wie es immer so schön heißt, Hausaufgaben machen. Also die sollen nicht zu früh aufgenommen werden. Und über den Krieg, ob der dann beendet ist oder nicht, das ist eigentlich erstmal ausgeklammert. Es geht jetzt tatsächlich bei dieser EU-Beitrittsperspektive darum, dass wirklich die Ukraine alle Reformen umsetzen muss. Und auch das ist noch ein langer Weg.
Und was sind das zum Beispiel für Reformen? Was für Bedingungen muss die Ukraine noch erfüllen, um dann letztendlich aufgenommen werden zu können?
Also Ursula von der Leyen hat heute selber drei Punkte angesprochen. Das sind einmal Maßnahmen gegen Korruption. Wir haben ja oft berichtet über Korruptionsfälle in der Ukraine, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, das kann doch nicht sein, die wollen wir hier nicht haben in der EU. Aber andererseits ist die Tatsache, dass das überhaupt publik wird, ja schon ein Fortschritt. Dann das nächste ist ein Lobbygesetz, das europäischen Standards entspricht. Da geht es darum, den superreichen Oligarchen mit viel Macht eben gerade ihre Macht zu nehmen und den Einfluss auf die Politik. Und es geht darum, auch den nationalen Minderheiten mehr Rechte einzuräumen, unter anderem auch den Ungarn, die in Transkarpatien wohnen. So, und wenn das erfüllt ist, das ist erstmal das, was nachgebessert werden soll, weil nämlich auch diese Empfehlung der Kommission von heute, eben Verhandlungen offiziell zu beginnen, sozusagen unter Vorbehalt ist, dass die Ukraine da nachbessert. Das soll dann im März neu bewertet werden. Und dann beginnen erst die offiziellen Verhandlungen und die Aufnahme in die EU, die kommt aber erst ganz, ganz zum Schluss, wenn dann wirklich alles erfüllt ist, was im Zuge der Verhandlungen eben noch zur Sprache kommt.
Und was wäre gerade das schnellstmögliche Szenario, wann die Ukraine dann tatsächlich Mitglied sein könnte der Europäischen Union?
Also ich habe jetzt viele Interviews und Statements gelesen und eigentlich äußert sich niemand seriös und die Ukraine selbst stellt da auch keine Forderungen an irgendeinen Zeitrahmen. Es fällt mal so die Zahl bis 2030, aber ich glaube eher aus Verlegenheit, weil das eben gerade irgendwie so ein Abschnitt einer Dekade ist. Also es legt sich eigentlich keiner seriös fest.
Auf der anderen Seite muss man sagen, Ursula von der Leyen war heute bei ihrem Pressestatement, man könnte schon fast sagen, euphorisiert. Wie waren denn die Menschen in der Ukraine drauf, beziehungsweise wie haben die reagiert auf diese Nachricht aus Brüssel?
Also ich finde so eine Mischung aus Freude tatsächlich auch und aber auch nüchternem Ärmel hochkrempeln. Die stellvertretende Premierministerin Stefanie Schina, die zuständig ist für die EU-Integration, die hat gesagt, ja, wir arbeiten jetzt weiter. Die Social-Media-Accounts, meine Timeline ist voller Herzchen ukrainischer und EU-Fahnen. Zum Beispiel Daria Kalinjuk, das ist so eine der wirklich sehr starken Kämpferinnen gegen Korruption. Die hat zum Beispiel geschrieben, ein historischer Tag, ein weiterer wichtiger Schritt für die Ukrainer in die Zukunft, für die wir kämpfen und sterben. Und dann aber auch gleich, jetzt ist es Zeit für unsere Hausaufgaben, für weitere Reformen Richtung Rechtsstaatlichkeit. Und da muss man aber auch sagen, das sind natürlich die Aktivistinnen und Aktivisten. Viele, viele Menschen haben wahrscheinlich heute wieder ganz andere Sorgen. Heute Mittag gab es eine gute halbe Stunde flächendeckend Luftalarm. Und das sollte man auch nicht vergessen. Also das steht für viele eben die Mühen des Alltags, des Kriegsalltags, die stehen ganz klar im Vordergrund.
Die EU-Kommission hat den Mitgliedsländern der Europäischen Union empfohlen, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine zu starten. Hintergrundinfos dazu kamen von Gesine Dornblüt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
90 Minuten Fußballspiel gucken, das kriegen viele von uns gar nicht mehr hin, ohne einen Second Screen. Stichwort Aufmerksamkeitsspanne. Es passiert einfach zu wenig in den 90 Minuten. Seit vergangenem Jahr gibt es die sogenannte Kings League. Die wurde gegründet vom ehemaligen Barcelona-Profi Gerard Piqué. Ja, der war auch mal mit Shakira zusammen. Und dieser Piqué, der versucht, Fußball mithilfe von Anleihen aus der Twitch-Welt attraktiver zu machen. Und bald könnte es so eine Liga jetzt auch aus Deutschland geben. Denn Weltmeister und Real Madrid-Star Toni Kroos hat sich zusammengetan mit dem Twitch-Streamer Ellie Geller. Die beiden wollen die sogenannte Icon League gründen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Lukas Rosendahl hat sich das mal genauer angeschaut. Was steckt hinter dieser Icon League?
Ja, du hast es gerade schon gesagt. Die Icon League soll im Sommer 2024 starten. Ikonenliga heißt das übersetzt vielleicht nochmal so. Toni Kroos und Ellie Geller, dieser Streamer, die haben Anfang der Woche ihre Pläne bei Insta angekündigt. Mit dabei sein sollen auch andere bekannte Namen aus dem Fußball, aber auch so aus dem Entertainment-Bereich, Musiker und so heißt es. Genaue Namen sind da jetzt aber noch nicht bekannt.
So, und die wollen jetzt das Fußball-Game aufmischen und was anders machen als die klassische Bundesliga?
Ja genau, so ein paar Dinge, die sind anders. Es soll nämlich auf einem kleinen Feld gespielt werden. Toni Kroos spricht davon, dass es so viel schneller sein soll, abwechslungsreicheres Spiel und auch mit mehr Action. Also ich stelle mir das so ein bisschen wie in diesen Zockerboxen vor. Ne? Kennst du vielleicht diese kleinen Fußballfelder auch mit den Wänden am Rand, wo man dann auch über Bande spielen kann? Da ist der Fußball ja auch wirklich viel, viel schneller und intensiver als der normale. Und das ist auch noch eine Besonderheit, die Spiele, die soll man alle bei Twitch streamen können. Das heißt, dafür bräuchte man dann keine Abos mehr von Sky, DAZN, Amazon Prime oder sowas.
So, Fußball bei Twitch, wo ja sonst eher am PC gezockt wird, kann das funktionieren, glaubst du?
Ja, das ist die spannende Frage. Ich habe mal die Sportökonomin Kirsten Hallmann von der Sporthochschule in Köln gefragt. Die forscht zu E-Sports und sagt, Fußball, das kann eigentlich all das bieten, was auch E-Sport-Fans so feiern.
Ästhetik, Drama im Sinne von Unterhaltung, Flucht aus dem Alltag, soziale Interaktion, aber auch das Erfolgserlebnis seines Teams. Das waren jetzt alles Faktoren, warum ein E-Sport-Zuschauer E-Sport schaut und warum ein Fußballfan ins Stadion geht.
Da kommen also zwei Sachen zusammen, die eben gut zusammenpassen, sagt sie. Und all das konnte in der neuen Streamer-Liga mit Toni Kroos sogar noch extremer sein, weil noch mehr Stars, noch mehr Drama und dann eben auch noch mehr Tore.
So neue Ligen zu gründen scheint gerade irgendwie ein großes Ding zu sein. Die Kings League habe ich schon erwähnt und dann gibt es auch noch was von Mats Hummels und Lukas Podolski. Die haben auch was vor, oder nicht?
Ja, genau, das stimmt. Die wollen so eine Hallenfußballliga gründen. Das ist aber auch nochmal eine andere Geschichte. Das eigentliche Vorbild für diese Großliga jetzt, das kommt aus Spanien. Kings League heißt das dort. Und auch da geht es eben um viel, viel mehr Action. Da wird 7 gegen 7 gespielt, 20 Minuten pro Halbzeit plus Ex-Fußballer und YouTube-Stars als Spieler. Und damit es auch ganz sicher nicht langweilig wird, gibt es noch solche Jokers, die man irgendwann im Spiel einsetzen kann. Das erzählt auch Kirsten Hallmann.
Dort ziehen die Trainer beispielsweise vor einem Spiel einen Umschlag. Insgesamt gibt es 6 verschiedene Joker. Und einer ist dann immer im Umschlag und es kann dann beispielsweise sein, dass dann für 2 Minuten alle Tore doppelt gezählt werden.
Andere Joker, das sind zum Beispiel so ein Sofort-Elfmeter, den man irgendwann im Laufe des Spiels einlösen kann. Oder für 2 Minuten einen Spieler mehr auf dem Platz. Man kann aber sogar auch einen Gegner für 2 Minuten aus dem Spiel rausnehmen. Das ist also wirklich perfekt für Leute, die jetzt keine Lust haben, sich 90 Minuten plus X im Stadion anzugucken. Und im schlimmsten Fall fallen dann 2, 3 oder vielleicht auch gar kein Tor.
So, wie kommt diese Liga in Spanien an?
Ja, das Finale der Kings League haben sich Anfang des Jahres über 1 Million Menschen im Livestream angeguckt, unter anderem eben bei Twitch. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist nicht so viel wie ein Bundesligaspiel, ne? So ein DFB-Pokalfinale, da gucken auch schon mal 6 Millionen Menschen zu. Aber für Twitch-Verhältnisse, da ist das eben schon echt ganz schön fett. Also bei so großen Top-Streamern in Deutschland, da schauen im Schnitt so 25.000 Leute zu. Und das Stadion, wo das Finale jetzt in Spanien stattgefunden hat, nämlich beim FC Barcelona, das war komplett ausverkauft.
Toni Kroos hat wilde Pläne, will die sogenannte Icon League gründen, nach Vorbild der sogenannten Kings League. Mal sehen, was draus wird.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.